Unser Predigtext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Der Lobgesang des Zacharias, wir hatten gestern Abend in unserer Adventfeier den Bibelfilm vom ersten Kapitel aus dem Lukas-Evangelium miteinander betrachtet und haben dann auch ein wenig über dies nachgedacht, wie Gott dem Zacharias und der Maria begegnet. Aber besondere Höhepunkte in diesem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums sind ja die beiden Lobgesänge, der von Maria und der von Zacharias, dem Vater, von Johannes, dem Täufer, Lukas 1, Vers 67 bis 79. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Haus seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er uns geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, manche Bibeln übersetzen auch, die uns besucht hat, beides ist möglich, das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Ach Herr, gib uns diese Adventsfreude. Amen. Manchmal meine ich, wenn man älter wird, dann nimmt die Adventsfreude immer noch kräftig zu. Man könnte ja meinen, das sei alles nicht so wichtig. Vielleicht sei es auch nur ein Stück aus Kindertagen, aber nein, das mit dem Nikolaus, das interessiert uns nicht mehr. Und manches, was Kinderherzen freut, mit dem Advent geht es nicht wie mit dem Storch und den Babys, sondern das ist etwas für gereifte Menschen, dass sie mehr und mehr ihr Leben begreifen, nicht im Ausschöpfen der vielen Möglichkeiten, die das Leben bietet, sondern im Warten auf die Ankunft Jesu. Wir hatten das gestern Abend schon ein wenig durchdacht, was der Zacharias für ein Mann war. Nicht, dass Sie meinen, das sei so einer gewesen, dem das so leicht in den Kopf eingegangen wäre. Nein, nein, er war ja einer dieser skeptischen Leute, sogar als ein Bote Gottes sichtbar vor ihm stand, wehrt er das alles ab. Ach wie soll das alles denn sein? Und er kann nicht glauben. Er ist kritisch, er ist zweifelnd, so wie es viele unter uns auch sind. Aber plötzlich fängt er an, ganz groß uns das zu erklären, was da begonnen hat, was da angebrochen ist. Was ist denn mit ihm geschehen? Er war voll des Heiligen Geistes. In unseren Tagen, interessiert das viele brennend, was denn die Frucht des Geistes ist. Was ist die Frucht des Geistes? Hier steht's. Dass man versteht, was in Jesus angebrochen ist. Dass man das Wort verstehen kann. Der Geist Gottes wirkt viel. Bei Zacharias war es der größte Durchbruch, dass er endlich glauben kann und dass er begreift. Und er weissagt, manche meinen, das Weissagen, das sei ein Reden von irgendwelcher dunklen Zukunft. Nein, Weissagen heißt, die Dinge so deuten im Lichte Gottes, wie sie sind. Weissagen war in der urchristlichen Gemeinde das auf den Kopf zu predigen, einem Menschen sagen, du brauchst dies, was Gott dir heute gibt. Und das tut der Zacharias. Er weissagt voll des Heiligen Geistes und er zeigt uns, wo die Adventsfreude liegt. Freut euch! Nun, das ist so viel drin. Ich muss mich wieder auf drei Dinge beschränken. Es wäre viel, viel mehr zu sagen über dieses große Loblied. Das Erste, was dem Zacharias wichtig ist, bleib nicht sitzen in der Dunkelheit. Ja, Zacharias war ja ein Priester am Heiligtum. Das wissen Sie, dass man da manches mitbekommt, worüber man nie reden kann. Von Not und Leid und Schmerz und Traurigkeit von Menschen. Er hat viele Gespräche geführt dort oben am Heiligtum. Er hat die Tränen der Menschen geschaut. Und er wusste etwas, was an Lasten auf Menschen liegt. Eltern, die um ihr krankes Kind bangen. Wie Menschen verzweifelt sind, weil sie wirtschaftlich nicht zurechtkommen. Eheleute, die ihre Probleme ihm gesagt haben. Und all das hat dieser Zacharias mit seinem schwachen menschlichen Herzen zu tragen versucht. Er hat viel gesehen von der Not des Volkes, von der großen Unterdrückung, in der sie damals lebten. Er wusste all das, was die Menschen ihm anvertraut hatten. Und er selber hat ja ein ganzes Stück Not getragen und hat oft dafür gebetet und Gott hat ihm dieses Gebet nicht erhört, obwohl es in seinem Leben so eine große beherrschende Rolle gespielt hat, wie bei vielen, denen Gott keine Kinder schenkte. Und wenn jetzt in diesem Lobgesang der Zacharias anfängt zu reden, dann sagt er, bleib nicht sitzen in deiner Finsternis. Ich habe jetzt den klaren Blick bekommen. Ich weiß Bescheid. Es gibt gar keine Dunkelheit mehr. Es gibt gar keine Dunkelheit mehr. Was hat er denn erlebt? Er spricht von dem Aufgang aus der Höhe. Jetzt ist gar nicht wichtig, ob er schon geschehen ist, ob er sagt, er hat uns besucht oder er wird uns besuchen. Ist doch ganz klar, dass das, was er meint von diesem strahlend hellen Sonnenaufgang im Kommen Jesu anbricht. Wir wollen immer wieder fragen, Zacharias, nimmst du den Mund nicht zu voll? Übertreibst du nicht? Ist das nicht jetzt vielleicht nur eine fromme Freude, die doch nur für dich vielleicht ein wenig erfahrbar ist? Was ist denn wirklich geschehen? Der Zacharias sagt, das, was da kommt und was da anbricht, das macht alle Dunkelheit hell. Meine eigene Kinderlosigkeit, die Krisen, in der Menschen leben, die Traurigkeit, in der sie sind. Darf ich das Bild noch einmal deuten von dem anbrechenden Licht? Wir sind früher gerne als Kinder durch die Falkensteiner Höhle gegangen. Wer das einmal nachgemacht hat, der kennt die ersten Lehmfelder, durch die man durch muss und das eiskalte Wasser, durch das man wartet. Aber es war einmal ein ganz schrecklicher Moment. Damals hatte man noch nicht so viel Taschenlampen wie heute, als eine Taschenlampe aus der Hand fiel und in dieses eiskalte Wasser der Höhle. Und wir anderen waren auf diese Lampe angewiesen. Zum Glück, sie brannte ja noch, aber da passierte etwas, als der sie wieder aus dem Wasser rausholte. Genau in dem Moment, wo sie aus dem Wasser rauskam, die Elektriker können es vielleicht verstehen, hörte sie auf zu leuchten und dann standen wir da in der Dunkelheit. Das war ein Schreck. Wie soll man da hinauskommen? Da sind die Felsen, die so weit herunterhängen. Ach, wie gut, da hatte einer doch noch eine Kerze dabei und ein Streichholz. Und trotz der Zugluft in der Höhle konnte man sie anzünden. Und dann, wie haben wir draußen das Licht wieder begrüßt, dass man wieder im Licht steht, dass alles hell ist. Und was meint denn hier der Zacharias? Er sagt, Menschen, die Jesus begegnen, denen geht es so wie die Kinder, die da aus der Falkensteiner Höhle raustreten. Ich habe manchmal den Eindruck, sie haben Jesus noch gar nie kennengelernt. Sie meinen, dass er irgend so ein Flop, den ich ihnen da erzähle. Wenn sie Jesus, den Herrn, begegnen, ihre Sorgen und Ängste in seinem Licht betrachten. Gestern sprachen wir davon, wie das ist, wenn man seine Fehler, seine charakterlichen Mängel, die falschen Entscheidungen seines Lebens im Licht Jesu sieht. Und Zacharias spricht von den Todesschatten. Wann waren sie zum letzten Mal in einem Sterbebett gestanden? Heute Nacht noch einmal mit meiner Frau, wieder bei einem lieben Gemeindeglied. Es ist gut, das zu sehen. Das Kämpfen und das Ringen und immer zu wissen, das ist dein Leben. Und diese Todesschatten, diese Todeskämpfe, die können ja jahrelang hineinreichen. Wenn Menschen Angst haben, was darf ich essen? Hole ich mir nicht den Tod? Wenn die Krebsangst umgeht, wenn die Zukunftssorgen so groß werden, wenn die Schwermut Menschen am Leben hindert. Ich hörte von einem jungen Mann, der in einer westdeutschen Stadt lebt und der schon zum 9. Mal bei der AIDS-Untersuchung war. Und dann sagte der Arzt nur, der junge Mann bräuchte Seelsorge, ein Fehltritt. Und jetzt kriegt er keine Ruhe mehr. Er kann nicht mehr leben. Er hat immer die Angst, dass es ausbricht. Und jetzt müssen Seelsorger her, der ihm heraushilft aus dieser schrecklichen Lebensangst. Ist das nicht wie ein Fluch über unserer Welt, dass wir in einem großen Reichtum und Wohlstand leben, uns alles leisten können, was man sich denken kann. Aber die Todesschatten ragen so weit herein, dass man kaum mehr über die Krankheiten reden darf, die der Arzt ja schon lang diagnostiziert hat bei uns, weil wir es nicht wahrhaben wollen. Und der Zacharias sagt, tritt doch ins helle Licht, tritt doch ins helle Licht. Dann muss ich noch ein Wort sagen zu den Trauernden. Das weiß ich, warum die Trauer so schlimm ist. Ich bin noch nie an einem Grab gestanden, wo ich nicht meiner Versäumnisse bewusst war. Es können Gemeindeglieder sein, die vielleicht ganz am Rande lebten. Und doch dachte ich, du hättest dich mehr kümmern können um sie. Wer steht an einem Grab und macht sich nicht Vorwürfe? Warum habe ich damals vor Jahren dieses harte Wort gesprochen? Warum habe ich damals die Spannung nicht aus dem Weg geräumt? Das ist ganz normal, dass die Todesschatten über unserem Leben liegen. Aber Zacharias sagt, die Freude bricht an, wo Trauernde ins Licht Jesu treten und wo Schuld vergeben ist und ausgeräumt wird. Tritt doch ins Licht, tritt doch ins Licht. Er erscheint denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Ich muss zurückdenken an eine Beerdigung, die ich einmal mitgemacht hatte, wo der unvergessliche Evangelist Wilhelm Busch die Trauerpredigt hielt über dieses Wort. Familienvater war da zu Grabe getragen worden, der fehlte noch mitten aus der Arbeit heraus. Und dann sprach damals Wilhelm Busch nur so von Jesus am Grab, dass zum Weinen gar kein Platz mehr war. Da war bloß noch vom Leben die Rede. Dass der Tod kein Recht mehr hat, für die, die an Jesus glauben, die zum Leben gehen. Darum feiern wir Advent, darum will Jesus bei uns einkehren, dass er erscheine denen, die da sitzen, zusammengeknickt, traurig, müde, schwach, im Schatten des Todes. Mein zweiter Punkt, der Freude. Lass dich befreien von der Angst. Lass dich befreien von der Angst. Da spricht Johannes viel von, da spricht Zacharias viel von Feinden. Und er meint, er sei durch das, was geschehen ist, befreit worden aus der Hand aller, die uns hassen, und von den Feinden befreit worden. Jetzt müssen Sie sich mal überlegen, das macht das Bibellesen so interessant. Sie sollen Fragen stellen, aber die, die wirklich drin sind im Wort, dann kommt man mehr ans Verständnis heran. Was ist denn los? Welche Feinde hat er eigentlich, Zacharias? Waren das Berufskollegen? Was hat er denn für Feinde? Waren es Nachbarn? Waren das Parteifeinde in der Kommunalpolitik von Ein Kerem, wo er wohnte? Oder was war das? Waren das theologische Feinde? Also wenn wir mal unseren Feindeskreis überblicken, ich weiß nicht, wo Sie Ihre Feinde so lokalisiert haben, im Büro oder in der Nachbarschaft, in der Familie, da liegen Sie doch normalerweise so. Oder Sie können sagen, das sind vielleicht die politischen Feinde. Ja, es ist, und ich möchte das ganz ausführlich hier einmal behandeln, wieder ja eine große Bewegung heute in der Theologie, in der sogenannten Befreiungstheologie, dass man sagt, der Lobgesang der Maria ist ganz wichtig, da steht doch auch drin, dass die Gewaltigen vom Thron gestürzt werden. Und dann muss die Maria jetzt herhalten für die Revolution in der Welt. Und das ist dann die christliche Verbrämung. Spricht nicht auch Zacharias von der Befreiung der Feinde? Sind das nicht die Ausbeuter, die Unterdrücker, die Systeme dieser Welt, die zerschlagen gehören? Es ist sehr interessant, dass die erste Christenheit auch dieses Wort nicht politisch umgedeutet hat. Es wäre ja naheliegend gewesen. Warum hat eigentlich Zacharias nicht die Faust gegen die Römer geballt? Lebte der nur so zurückgezogen in seinem Tempeldienst? Da muss ich noch einmal dazu sagen, die ganzen Israeliten haben ja gelitten unter dem Ausbeutungssystem der Römer, wie nur wenig Völker der Welt später. Und wie wurde Israel geschunden und in die Schmach gebracht? Der Pilatus hat ja nichts ausgelassen, um noch das Heiligtum des Tempels zu schänden. Wäre es nicht eine Aufgabe eines Gottesfürchtigen gewesen, jetzt zu den Zeloten zu stoßen und zur Revolution zu rufen? Der hat doch Welt verändert. Es war eigentlich groß, dass die erste Christenheit nicht die politische Umdeutung des Evangeliums gewählt hat. Das ist eine ganz große Gefahr. Sondern sie brachten es fertig, das Evangelium der Liebe zu den Römern zu tragen und die Jesusgemeinde und den Römern aufzubauen. Und das ist Auftrag der Christen, in allen Systemen, in Ost und West, hindurchzudringen und die frohe Botschaft Gottes zu sagen. In all den Spannungen dieser Welt hat das damit doch nichts zu tun, mit den Feinden. Was sind denn die Feinde? Wenn wir den Zacharias fragen würden, dann würde er sagen, da wo einmal mein Sohn die Finger drauflegt, da sind die schlimmsten Feinde des Menschen. Wo sind die? Wo das Böse mein Herz regiert. Prüfen Sie mal die Botschaft Jesu. Jesus sagt wieder, aus dem Herzen des Menschen kommt all das Böse. Wenn wir hier Advent feiern, dann kann das ein ganz lächerliches Theater sein. Der schlimmste Feind ist mein Ich, mein frommes Ich. Kann man sitzen und Adventslieder singen und lässt doch Jesus nicht herein. Und wir weigern uns, unsere Schuld zu sehen, wie sie wirklich ist. Haben Sie einmal gesehen, wie die Menschen um Sie her leiden an Ihnen? Haben Sie einmal gesehen, wie Ihr eigenes Leben voll ist von Bösen? Motiven, Versuchungen, Hass, Leidenschaften. Steht im Neuen Testament der Satz, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und Jesus hat uns gezeigt, dass wir ein Leben lang umkämpft und bedroht sind. Und je mehr wir uns in diesen Adventstagen rüsten und Jesus in unser Leben einlassen wollen, will der Teufel Riegel vorschieben. Der Lobgesang des Zacharias hat darin seine Freude. Jesus ist stärker als alle Mächte, die mich von Jesus trennen. Er ist stärker als alle Trauer, stärker als alle Sünde, die mein Leben vergiftet, stärker als alles Böse, was mich in die Tiefe zieht, stärker als alle Zweifel, die mir den Glauben lähmen. Er hat mich errettet aus der Feind aller, die mich hassen, die mein Leben letztlich vernichten. Und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wie gut, dass wir nicht über den Frieden reden müssen. Es wird heute viel über den Frieden geredet. Sondern dass wir den Weg des Friedens gehen dürfen. In aller Stille und doch so bestimmt unsere Schritte gehen. Als Adventsmenschen sagen so, das soll in meinem Leben keinen Raum mehr haben. Die Lüge, das Unrecht, das Böse und all das, was mich zerstört, ich will den Weg des Friedens gehen. Mit unseren Konfirmanden lernen wir immer wieder das Glaubensbekenntnis, die seufzen da schwer, wenn wir dann die Auslegung Martin Luthers miteinander sprechen, auch an der Konfirmation. Und ich sage ihnen dann immer wieder, das, was wir da lernen, das fasst deinen Glauben zusammen. Und wenn ich Ihnen vorhin ganz aktuell das gesagt habe, worin die Größe des Kommens Jesu liegt, dann war das nicht mein Wort, wenn ich mich wehrte gegen eine politische Überfremdung, sondern war das Wort Martin Luthers, wenn er von Jesus Christus, dem Gottessohn, spricht, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen. Von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Liebe Schwestern und Brüder, sind Sie frei von der Gewalt des Teufels? Sollen Sie in diesen Adventstagen erleben, dass der Herr Sie rausholt aus all den Dingen, wo Sie mittendrin stecken und Ihre Füße auf den Weg des Friedens richtet? Dieses Evangelium braucht die Welt. Das wollen wir verkündigen, wo wir nur können. Das Letzte, was ich herausgreifen will, lass dich beschenken. Das gehört zu diesen Adventstagen, zu den Weihnachtstagen, so ein kleines, nettes Geschenk, an dem man sich freut. Es braucht ja nicht viel sein, wir haben ja alles, aber ein kleines Freudenzeichen. Und Johannes, Zacharias, der Vater des Johannes, des Täufers, spricht hier wieder von etwas, was gegeben wird. Über all das hinaus, was er schon sagt, die herrliche Erscheinung des Lichtes, der strahlende Anbruch des Morgens mit dem Kommen Jesu, das Heraustreten aus der Finsternis, tritt doch heraus. Und dann sagt er, dass da etwas gegeben wird. Wenn Johannes kommt im Vers 76, du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen, du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Und was gibt er? Erkenntnis des Heils. Erkenntnis des Heils. Das ist immer schwierig und langweilig beim Predigen. Sagt einer, das sind dogmatische Worte. Nein, nein. Was ist das Heil? Das ist ein bisschen uns verleitet, seitdem die Deutschen so laut vom Heil geschrien haben. Aber es ist ja genau die Frage. Was ist das Heil? Heute sagt einer, für mich ist das, was mir ganz wichtig ist, dass ich gesund bin, dass meine Familie intakt bleibt. Dass ich vorwärts komme in meinem Berufsleben, dass ich Erfolg habe, das ist doch gemeint. Dass ich wirtschaftlich das halten kann, was ich habe. Oder, dass einer sich sehnlich danach ausstreckt, Heil zu haben. Was brauchen die Weltvölker? Was braucht die Welt? Es wird ja tagtäglich diskutiert, was die Welt braucht, was jeder eigentlich als Anspruch vertreten darf. Heil, das, was er braucht zum Leben. Aber das geht sehr weiter.
Das wird die Aufgabe des Johannes sein, dass er Erkenntnis des Heils schenkt durch Vergebung der Sünden. Das ist der größte Dienst, den uns in unserer evangelischen Kirche geschieht und in der ganzen Christenheit, wenn Menschen aufwachen und ihre Sünde sehen. Nicht über Sünde plappern und labern, sondern Sünde sehen und darunter leiden. Leiden Sie noch unter Ihrer Sünde. Leiden Sie darunter, wie gottfern Ihr Leben ist. Der Johannes, später als Prediger in der Wüste, war ja nicht ein Dunkelmann, war ja nicht ein so komischer Heiliger, wie er dauernd gemacht wird, sondern er war ja ein Freudenbote, der Menschen das zuspricht, Vergebung der Sünden. Ja, jetzt ist noch die Frage, wenn jetzt Kritiker in der Predigt, das geht ja bei uns ja nicht, ihren Mund auftun würden, würden sie sagen, also was der da predigt in der Hofacker Kirche, das ist ein individuelles Christentum. Die anderen predigen ein weltoffenes. Nein, nein, das ist nicht der Gegensatz. Sondern die Frage, aus welcher Gabe Gottes heraus kann ich leben? Nur wenn ich heute heimfinde zum lebendigen Gott selbst und wenn er mein Leben neu macht, kann ich weltoffen wirken. Es geht um Ihre Wirkung. Sie sind morgen wieder im Geschäft und ich wünsche Ihnen, dass Sie große Taten tun können, Entscheidungen von Bedeutung fällen, aber mit dem lebendigen Gott. Und dass Ihre Füße Wege des Friedens gehen. Es geht nicht darum, dass Sie im Ghetto leben, ein zurückgezogener Christ sind, Christen stehen in der Welt. Aber darum geht es, dass der Heiland zu uns kommt und Gott bei uns Wohnung machen will. Wenn ich die Christen ansehe, das im Neuen Testament ist wie ein Saulus, der zum Glauben kam, dann sprachen sie immer von der Gnade, die ihnen widerfahren ist. Als das große, wunderbare Erlebnis, Gott hat mir vergeben, aus dieser Kraft heraus wirkten sie. Und ein Johannes, von dem hier gesprochen wird, auch wenn er das Thema der Sündenvergebung hat, war kein weltferner Mann. Er wagt sich sogar vor in die Paläste der Herrschenden der Zeit und tritt vor Herodes hin und sagt ihm in die Augen hinein, was nicht recht ist. Aber er weiß, das Wichtigste ist doch, dass ich in dieser kurzen Zeit meines Lebens mein Leben ordne mit Gott. Und dann denke ich daran, wie viele Menschen da waren in der Geschichte der Christen, die das in ihrem Leben erfahren haben. Vergebung der Sünden. Jener Prediger, dort in Westfalen, Friedrich von Bodelschwing, der im Frühjahr das Bänklein zimmert vor den Gräbern seiner vier Kinder und wenige Monate später aufbricht und den Ruf annimmt nach Bethel, wo ein kleines Heim für Behinderte war. Und damals sagte die Welt, ist voller Leid und Traurigkeit. Es gibt nur eine Freude und die muss man allen sagen. Die Freude, die in Jesus angebrochen ist. Und das sollen alle wissen. Erfahrene Gnade, die man weitersagt. Haben Sie diese Gnade schon erfahren? Die Ihnen Jesus jetzt in diesen Adventstagen ganz neu schenken will. Amen.